Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ab heute gilt der Rückzug ins Private. Für viele von uns, nicht ganz freiwillig natürlich, grüßt euch zu diesem Homeoffice-Montag. Hier ist der Podcast zum Update. Hoffe, ihr konntet zu Hause ordentlich arbeiten. An die frische Luft gehen ist aber auch okay. Das hat Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, heute auch nochmal gesagt.
Wenn man alleine an der frischen Luft ist, dann hat man kein Erkrankungsrisiko. Menschen neigen aber eben dazu, sich dann doch irgendwo wieder zu versammeln, um miteinander zu sprechen und ähnliches.
Ansonsten gilt höfliche Distanz oder eben Homeoffice, haben wir auch gemacht. Viele Redakteurinnen, Redakteure, Reporter, die für die Sendung arbeiten, sind zugeschaltet oder eben zu Hause geblieben, so wie Verena von Keitz.
Hallo.
Das klappt doch sehr gut, oder?
Auf jeden Fall.
Wir hören uns später nochmal und klären vor allem die Frage, was bringt's Homeoffice als Schutzmaßnahme? Wann hat man da bitte schön einen Effekt? Wie verlaufen momentan die Infektionsketten? Wie lange hält sich das Virus auf Oberflächen? Und macht der Wirkstoff Ibuprofen wirklich alles noch schlimmer? Das klären wir heute in dieser Sendung. Wir sprechen auch mit der Berliner Clubkommission, was eigentlich durch die ganzen Closings auf sie zukommt, welche Hilfe jetzt Clubs, Bars und Cafés bekommen. Und wir haben die Krankenpflegerin Janine Sturm mit in der Sendung dabei, die etwas besorgt ist, weil generell zu wenig Menschen in der Pflege eben arbeiten. Und jetzt auch noch Corona.
Man sieht einfach ganz eindeutig, dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Also ich habe nicht Angst davor, diese Patienten zu betreuen, nur die Bedingungen, in denen ich es tun soll, machen eine qualitative Versorgung nicht möglich.
Das und mehr jetzt für euch in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Italien, Spanien und anderen Ländern, da ist es schon geschehen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollen jetzt auch in Deutschland einige Geschäfte zumachen. Das ist eine von mehreren Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. Und wir haben ja vorhin schon die Frage von Susanne an mail@deutschlandfunknova.de bekommen. Sie hat ein kleines Schokoladenpralinengeschäft mit 5 Tischen drin, bietet Kaffee an. Was ist jetzt, ist sie von Entschließungen betroffen oder eben nicht? Klären wir an dieser Stelle mit Katrin Sielke aus unserer Nachrichtenredaktion. Es hat dazu heute eine Pressekonferenz der Bundesregierung gegeben. Die hast du für uns verfolgt. Ab wann sollen Geschäfte zumachen und welche bleiben offen?
Interessanterweise sind Zeitpunkt und Zeitraum mit keiner Silbe erwähnt worden. Also ich interpretiere Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Pressekonferenz so, dass die Beschlüsse ab sofort gelten. Und das hieße, bestimmte Geschäfte werden ab morgen erstmal für unbestimmte Zeit nicht mehr öffnen. Merkel hat ein bisschen vage gesagt, dass die einzelnen Bundesländer die neuen Regeln jetzt eben erlassen müssen und anschließend auch durchsetzen und kontrollieren. Konkret zur Länge hat Merkel auch nichts gesagt, sondern von befristeten Maßnahmen gesprochen, durch die wir eben schneller durchkämen, je mehr sich jede und jeder Einzelne daran halte. Aber jetzt das Beruhigende, es geht erstmal nur um Fachgeschäfte, wie zum Beispiel Klamottenläden, nicht um Supermärkte zum Beispiel.
Und wir können auch festhalten, erstmal kein totaler Shutdown aller Geschäfte, ja?
Kein Shutdown und auch keine landesweite Ausgangssperre wie in Italien oder Spanien. Wir dürfen in Deutschland hier weiter auf die Straße gehen und wir dürfen auch weiter einkaufen. In Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen, außerdem Drogerien, Banken, die Post läuft weiter. Der Großhandel macht auf, Wochenmärkte und auch Waschsalons, Bau- und Gartenmärkte, Tierbedarfe. Beziehungsweise die dürfen und sollen auch öffnen, damit alles am Laufen bleibt. Jeder Laden hat ja schließlich aber auch noch selber das Recht zu entscheiden. Und eben auch Abholdienste, Lieferdienste für Essen, Getränke oder andere Konsumgüter sollen weiter liefern. Und all diese Geschäfte, die dürfen sogar sonntags stattfinden. Das heißt, die Bundesregierung hat das übliche Verkaufsverbot für Sonntage aufgehoben.
Zum Beispiel in Berlin auch. Da wurden ja schon die Clubs geschlossen. In Frankreich die Restaurants. Wie sieht's damit aus?
Ja, so wie ich das verstanden habe und auch in den Regeln steht, Restaurants und Gaststätten wie auch die Cafés dürfen weiter öffnen und servieren. Aber auf der Beschlussliste von Bund und Ländern steht, dass es eine Ausgangssperre geben soll. Das heißt, die Restaurants sollen zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens geschlossen bleiben. Es bleibt also eher ein Taggeschäft. Und die sollen auch Hygieneregeln einhalten. Das kann dann so aussehen, dass die Tische einen bestimmten Abstand haben und nur eine begrenzte Anzahl von Leuten reingelassen werden.
Also wenn ich das jetzt auch mal so interpretiere auf den Fall von Susanne aus Erftstadt, dann Café einfach Tische auseinanderziehen und zu haben von 18 bis 6 Uhr morgens, aber dann auch erstmal abwarten. Also ja. Vieles betroffen. Was macht denn komplett dicht und zu?
Neben Fachgeschäften sollen bundesweit alle Clubs und Kneipen schließen. In einzelnen Bundesländern ist das ja auch schon so. Aber was wir da jetzt besprechen, soll eben bundesweit stattfinden. Und das wird auch für Theater, Museen, Parks, Zoos, Kinos, Sporteinrichtungen gelten, für Fitnessstudios, Schwimmhallen, egal ob öffentlich oder privat, Spielhallen, Kinderspielplätze, auch da draußen dürfen Kinder nicht mehr spielen. Und auch Volkshochschulen, Musikschulen, Kirchen aller Religionen und Bordelle. Das soll alles komplett zubleiben.
Katrin, was ist, wenn ich zu Hause ein Problem habe, zum Beispiel, weiß nicht, irgendein Rohr platzt, bricht? Handwerkerin, Handwerker brauche ich, was mache ich dann?
Das fällt unter Dienstleistungen, die weiter angeboten werden dürfen. Also Handwerksbetriebe und andere Dienstleistungsbetriebe, zum Beispiel Friseurinnen und Friseure, für die gibt es keine Einschränkungen. Und genau wie Einrichtungen im Gesundheitswesen, das heißt also dein Rohrbruch und dein Beinbruch, die werden weiter behoben und behandelt.
Okay, aber ins Krankenhaus jemanden besuchen ist weiterhin schwierig, ja?
Bisschen schwieriger als vorher, aber nicht unmöglich. Nur für unter 16-Jährige und Kranke unmöglich. Ansonsten werden die Besuche in Krankenhäusern oder auch Pflegeheimen bundesweit eingeschränkt, zum Beispiel auf eine Stunde begrenzt. Und was komplett verboten wird, sind Übernachtungen für Touristinnen und Touristen in Hotels. Und wer sich zum Beispiel auch in Vereinen engagiert, das war noch ganz interessant, im Sportverein, Kleingartenverein oder unter Briefmarkenfreundinnen, die dürfen sich nicht mehr treffen.
Das sind schon massive Eingriffe ins Privatleben. Oder wie bewertest du das?
Das stimmt, das sind massive Eingriffe in unseren Alltag sowieso, aber die Regeln, die sind aufgrund der steigenden Fallzahlen getroffen worden und zustande gekommen auf Anraten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dabei geht es wie bei einer Impfung darum, nicht nur sich selber zu schützen, sondern die ganze Herde, in Anführungszeichen, eben besonders Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die älter sind und vorerkrankt. Und das wirksamste Mittel gegen die Verbreitung des Virus, das ist unbestritten, das ist die Distanz, also sich nicht mehr physisch nahe kommen und treffen.
In Deutschland machen jetzt alle Bundesländer einige Geschäfte zu und es gibt auch andere Einschränkungen. Kontakte sollen vermieden werden, damit die Infektionszahlen zurückgehen. Die einzelnen Bundesländer müssen die Beschlüsse jetzt in den nächsten Tagen aber nochmal umsetzen und kontrollieren. Informationen waren das von Katrin Sielker aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, trockener Husten, leichtes Fieber, ab in häusliche Quarantäne. So hat es heute nochmal das Robert-Koch-Institut gesagt, als Schutzmaßnahme für einen selbst und natürlich für andere. Und auch, bitteschön, keine Treffen zu Hause, wenn die Clubs zu sind.
Ich sage das deshalb, weil es inzwischen offenbar bereits sogenannte Corona-Partys gibt, wenn die Clubs geschlossen wurden.
Das hat heute nochmal der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade, bekannt gegeben. Ja, Versammlungen jeder Art sind momentan Quatsch, wenn man eben versucht, die Infektionsketten zu unterbrechen. Schauen wir uns das genauer an, wie weit man schon gekommen ist. Sprechen drüber mit der Medizinjournalistin Christina Sartori. Christina, wie viele Infizierte und wie viele Todesfälle hat denn das Robert-Koch-Institut bisher bei uns in Deutschland registriert?
Also heute Morgen hat das Robert-Koch-Institut gesagt, es gibt 4.838 Covid-19-Fälle, laborbestätigt. Das sind mehr als 1.000 Fälle mehr als am Vortag. Und es gab bisher 16 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Deutschland. Das heißt, derzeit steigen die Infektionen in Deutschland ziemlich stark an.
Jetzt haben wir gerade gehört, das Robert-Koch-Institut hat auch nochmal ausdrücklich vor sogenannten Corona-Partys gewarnt. Was ist damit gemeint?
Also es wurden ja neben Museen, Schwimmbädern, Kitas und Schulen auch Clubs geschlossen in einigen Städten. Weil in so einem Club, da kommen viele Menschen sich sehr nah. Und das will man ja gerade verhindern. Leider haben wohl einige Menschen anstelle dessen dann größere Partys zu Hause veranstaltet. Aber das ist nicht sinnvoll, denn ob man jetzt in einem Wohnzimmer feiert oder in einem Club, das macht dem Virus gar nicht viel aus. Das wandert einfach von einem zum anderen, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen sind.
Seit Samstag herrscht der nationale Notstand in den USA. Auch das war heute Thema beim Robert-Koch-Institut. Was wurde zur Lage in den USA gesagt?
Also in den USA hat man das Risiko bisher unterschätzt, auch wenn man da zu spät und zu wenig getestet hat. Man hat ja am Anfang lieber erstmal selber einen eigenen Test entwickelt. Der war dann auch noch fehlerhaft. Dann haben viele Amerikaner keine Krankenversicherung. Jedenfalls, die Dunkelziffer ist wohl sehr hoch. Das schätzen auch Virologen in den USA. Der deutsche Virologe Professor Christian Drosten, der hat zu einigen Kollegen dort Kontakt und der hat das heute berichtet. Das Robert-Koch-Institut hat heute die Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington als Risikogebiet eingestuft, weil da die Zahlen eben jetzt sehr stark, sehr schnell steigen.
Es gibt ja jetzt etliche Maßnahmen bei uns, um das Virus einzudämmen. Die Schulen sind dicht, die Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Dänemark und Luxemburg auch geschlossen. In einigen Städten auch Clubs, Bars und Kinos und andere öffentliche Einrichtungen. Ab wann wissen wir denn eigentlich, ob und was diese Maßnahmen bringen?
Das wird wohl so 10 bis 12 Tage dauern. Das meinte heute der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, weil das ist so, man muss ja bedenken, die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung, bis man wirklich krank wird, die dauert im Durchschnitt 5 bis 10 Tage. Und dann dauert es auch noch mal 1 bis 3 Tage, bis der Fall dann in der offiziellen Statistik landet. Das dauert auch ein bisschen. Das heißt insgesamt 10 bis 12 Tage, bevor man diese Effekte überhaupt sehen wird.
Und kann man schon sagen, wie lange das Ganze, also vor allem die vielen Schließungen jetzt anhalten soll? Kann man da irgendwie eine Prognose geben?
Also wirklich sicher sagen kann man das nicht. Aber es gibt einen Artikel, da hat man geguckt, welche Maßnahmen haben irgendwas bewirkt, was Positives, während der spanischen Grippe. Die hat am Ende des Ersten Weltkriegs ja zu Millionen von Toten geführt. Und da sah man, dass Schulschließungen und auch auf öffentliche Veranstaltungen zu verzichten, für 4 Wochen ungefähr, das hatte einen positiven Effekt auf die Ausbreitung, hat die also verhindert, verlangsamt. Und jetzt darf man zwar nicht vergessen, das war 1918, das war eine andere Gesellschaft damals, das waren ganz andere Bedingungen. Aber immerhin ein Hinweis, 4 Wochen. Und die meisten Bundesländer haben ja jetzt auch gesagt, wir schließen die Schulen und Kitas erstmal bis zu Ostern, dann sind sowieso Ferien. Also das werden so 4, 5 Wochen sein und dann wird man sicherlich noch mal gucken, wo sind wir jetzt, wie sieht es jetzt aus, machen wir weiter oder können wir die Schulen und Kitas wieder öffnen zum Beispiel.
So, jetzt gehen wir ins Detail, was die Sachen Fake News und Verbreitungen, die nicht stimmen, im Netz angehen. Und zwar gibt es da zum einen ja die Frage, wie lange überlebt eigentlich das Virus auf Oberflächen? Da hört man immer wieder unterschiedliche Angaben. Gibt anscheinend auch eine Studie aus den USA, die sagt, auf Kunststoff und Edelstahl kann dieses Virus 3 Tage lang überleben. Was wissen wir darüber?
Das Problem ist, die Wissenschaft weiß da noch nicht sicher. Diese Studie, über die derzeit viel gesprochen wird, die ist interessant, hat Christian Drosten, Virologe der Charité in Berlin, gesagt. Aber aus der kann man jetzt nicht ableiten, dass man sich 2 Tage lang an einer Türklinke anstecken kann. Denn da wurde was ganz anderes gemessen. Da wurde geguckt, nach wie vielen Stunden kann man noch mit etwas Flüssigkeit dieses Virus von der Türklinke wieder runternehmen, dann in einer Zellkultur anzüchten und dann gucken, ob es noch aktiv ist. Also ob diese Menge, die man da dann noch gefunden hat, ob die dann auch wirklich noch ausreicht, sich dann damit anzustecken, das ist sehr fragwürdig. Diese Studie mag gut sein, aber von den realen Bedingungen ist sie sehr weit entfernt. Das heißt, dafür ist sie auch gar nicht gemacht, diese Studie. Also man sollte jetzt nicht vor lauter Angst vor Türklinken und Klingelknöpfen vergessen, dass die Hauptansteckung über Anhusten und Ansprechen geschieht. Deswegen ist das Wichtige jetzt Abstand halten.
In WhatsApp-Gruppen geht außerdem im Moment der Hinweis rum, man solle gerade bloß kein Ibuprofen einnehmen. Es könne nämlich eine Corona-Infektion noch deutlich schlimmer machen. Auch der französische Gesundheitsminister hat auf Twitter davor gewarnt. Was ist da dran?
Nach Meinung von deutschen Experten ist da nichts Handfestes dran. Es gibt keine guten Studien, die darauf einen Hinweis geben. Es wäre sehr erstaunlich sogar, weil gegen andere Coronaviren, da wird ja immer wieder mal Ibuprofen eingenommen, also gegen Fieber und Schmerzen. Und da hätte man ja schon was sehen müssen, eine Auffälligkeit oder so. Also das scheint eher eine Falschmeldung zu sein.
Es gibt auch immer noch Verwirrung darüber, wer sich jetzt eigentlich testen lassen sollte und wer nicht. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, wenn ich in einem gleichen Raum war mit jemandem, der dann später das Coronavirus hat und der positiv getestet wurde, dann muss ich mich auch testen. Ist das so?
Nein, musste ich nicht testen lassen in diesem Falle. Das hat das Robert-Koch-Institut heute noch einmal betont. Kontaktperson bedeutet, dass man einen engen Kontakt hatte, also längere Zeit direkt miteinander sprechen oder sich unhöflich anhusten. Wenn man nur im gleichen Raum ist, dann muss man sich nicht testen lassen. Man muss sich auch nicht testen lassen, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, also Italien, Österreich, Madrid. Dann sollte man 14 Tage zu Hause bleiben, ja, aber man muss sich erst dann testen lassen, wenn man auch Symptome zeigt. Wichtig ist ja auch, dass keine unnötigen Tests gemacht werden, weil es gibt in Deutschland zwar große Kapazitäten an Maschinen und Personal, um diese Tests durchzuführen, aber es gibt natürlich keine unbegrenzte Kapazität. Deswegen müssen die Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden, also Tests da gemacht werden, wo sie auch wirklich sinnvoll und nötig sind.
Gibt es denn eigentlich noch genügend Tests bei uns in Deutschland?
Ja, derzeit ja und man will auch noch etwas aufstocken, wenn es irgend möglich ist, aber man hofft auch, dass es in einigen Wochen schnellere Tests gibt. Das wäre vor allen Dingen für kleinere Krankenhäuser wichtig, die kein eigenes Labor haben, weil die erhalten die Testergebnisse manchmal erst nach mehr als 5 Stunden, vielleicht sogar erst am nächsten Tag. Es wäre aber sinnvoll, wenn man Krankenhauspersonal, das eben mit eventuell Infizierten in Kontakt kommt, täglich testen könnte. Dann müsste man diese Ärzte und Pfleger nicht sofort in Quarantäne schicken. Dafür wäre es aber wichtig, dass man so Schnelltests hat. Daran wird gearbeitet. Man hofft, dass es in den nächsten Wochen solche Schnelltests gibt.
Christina Sartori, Medizinjournalistin mit Antworten auf die wichtigsten Fragen in Sachen Coronavirus. Das machen wir jetzt die ganze Woche über, immer hier im Update, euer Update zum Coronavirus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unser Reporter Stefan Beuting, der war heute nicht auf der Arbeit. Das war mit ihm so abgemacht. Wir haben nämlich vereinbart, er soll sich mal was beibringen. Denn es gibt jetzt vielleicht viele Menschen, die zu Hause bleiben müssen und die vielleicht was lernen, Tutorials anschauen und danach schlauer werden dank Corona. Also musste Stefan heute für uns und auch ein bisschen für sich selbst das Licht an seinem Auto reparieren. Das war nämlich kaputt.
Bis zu 60 Euro kostet das, mit einem defekten Abblendlicht erwischt zu werden. Seit 2 Wochen schleppe ich das jetzt schon mit mir herum. Seit einer Woche liegt die Packung zu Hause. 2 H7-Lampenfassungen. Aber geschehen ist bislang nichts. Musste wohl erst eine weltweite Pandemie kommen, dass jetzt Zeit und Energie stimmen, um die entscheidende Frage zu beantworten. Machen lassen oder selber machen? Erster Check, was das Netz dazu sagt.
Kann ich das selbst wechseln? Worauf muss ich achten beim Wechseln?
Der ADAC hat dazu ein 6-Minuten-Video reingestellt. Darin eine verdammt lauwarme Empfehlung.
Diese Aufgabe kann leichte, ich sag mal, Gemütszustandsveränderung hervorrufen. Das ist nicht wirklich leicht, kann wirklich fummelig werden, aber dafür extra eine Werkstatt fahren, würde ich nicht wirklich empfehlen.
Genau da bin ich. Zu geizig für die Werkstatt und zu schissig festzustellen, dass ich vielleicht ewig brauchen werde und am Ende mehr kaputt ist als vorher. Erste Erkenntnis, beim Golf 6 im Video muss nicht die Batterie ausgebaut werden. Aber bei mir...
So, jetzt ist die Motorhaube auf und ich weiß schon wieder, was mich an sowas nervt. Also hier ist die Rückseite vom Scheinwerfer, aber der Spalt, der ist jetzt ungefähr so groß. Wenn ich jetzt Ahnung hätte, wüsste ich, ob ich die Batterie ausbauen muss oder nicht. Habe ich aber nicht.
Dinge lernen, das ist ein Abenteuer. Weil kaum bist du die ersten Schritte unterwegs, passieren schon wieder Sachen, wie das jetzt hier mit der Batterie. Davon wusstest du ja gerade noch gar nichts. Umkehren? Doof. Weitergehen?
Weil natürlich die Unwägbarkeit relativ groß ist, sobald ich mich auf ein Terrain begebe, in dem ich nicht souverän bin.
Matthias Burchert, Pädagoge, Philosoph und jemand, der mich sofort versteht.
Allerdings ist das, was immer zum Lernen dazugehört. Ich mache Fehler und aus diesen Fehlern lerne ich wiederum.
Ich würde da gern unterscheiden zwischen solchen Fehlern, die dazugehören und solchen, die mir mega peinlich sind, auch Jahre später. Einmal wollte ich zum Beispiel das Gehäuse meines Autoschlüssels wechseln. Ein Freund hatte mir noch geraten, das vom Fachmann machen zu lassen. Aber das sah so popelig leicht aus. Ich also das Gehäuse für 10 Euro bestellt, die Innereien gewechselt, zusammengepresst und dann sprang der Wagen irgendwie nicht mehr an. Das Problem? Ein stecknadelkopfgroßes Teil fehlte. Der Transponder, der die Wegfahrsperre entriegelt. Hatte ich leider gar nicht beachtet und mit der alten Hülle weggeschmissen. Mein Ausflug in die Welt der Autodidakten. 2 Stunden Gefummel, 1 Stunde Telefonat mit jemandem, der Ahnung hat, 1 Stunde erfolgloses Mülltonnen durchwühlen, 2 Stunden Korrespondenz mit dem Schlüsseldienst und dann die Rechnung. 130 Euro, wegen eigener Doofheit. Autodidakt sein, das musst du dir leisten können.
So, die Batterie muss abgeklemmt werden. Dann kommt sie raus, dann komme ich dran. Das habe ich mir noch alles einfacher vorgestellt, ey.
Um an die Birne heranzukommen, muss die Batterie raus. Aber um die Batteriehalterung zu lösen, fehlt mir leider das passende Werkzeug. Oh, so ist das doch immer.
Mann. Fuck.
Eigentlich leben wir im Zeitalter der Autodidakten. Das Netz ist im Prinzip voll davon. Leute können was oder probieren so lange, bis sie es gut können. Dann drehen sie ein Video davon, stellen es rein und das inspiriert wiederum andere. Wenn der das kann, dann schaffe ich das doch auch. Und so weiter. Das PEW Research Center hat dazu eine Studie veröffentlicht. Kaufentscheidungen, Zeitvertreib, das sind häufige Motive, um sich Videos im Netz anzusehen. Aber am allerwichtigsten sind den Leuten die Inhalte, die ihnen erklären, wie sie Dinge tun, die sie vorher noch nicht getan haben. Und bei mir am Auto ist die Batterie jetzt raus und die Lampe kann eingesetzt werden.
Jetzt habe ich ja in dem Video gesehen, dass man nie die Birne selber anpacken soll.
Das Fett von meinen Fingern würde auf dem Birnenglas später verdampfen und durch die Hitze die Birne beschädigen. Das stand zwar auch auf der Packung, aber der Typ im Video hat es einfach nochmal anschaulicher erklärt. Doch da kommt schon das nächste Problem.
Ah, jetzt sitzt die da drin, aber die rastet irgendwie nicht richtig ein. Ich habe die jetzt da drin, aber dieses schöne Gefühl, oh, jetzt ist es eingerastet, das hatte ich jetzt nicht.
Bevor ich jetzt alles wieder fix einbaue, mache ich nochmal vorher den Test. Autodidaktik, zugegeben, auf kleinster Flamme, aber mit all diesen Bedenken und dem Wunsch nicht zu losen, für mich trotzdem super spannend. Also, Zündschlüssel umgedreht, Licht an, Kontrolle.
Yes, es leuchtet. Abblendlicht funktioniert. Selber gemacht.
Alles, was ich selber kann, macht mich stark und das ist eigentlich in allen Zeiten sinnvoll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, unser Gesundheitssystem ist eigentlich gut vorbereitet auf das Coronavirus und die Krankheit Covid-19. Das hört man im Moment immer wieder, zum Beispiel von unserem Gesundheitsminister von Jens Spahn. Einige Krankenpfleger sehen das allerdings ein bisschen anders. Alexander Jorde, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor 3 Jahren hat er einen Auftritt gehabt in der ARD-Wahlarena. Er schreibt bei Twitter, dass unser Gesundheitssystem schon vor dem Coronavirus am Rande des Abgrunds stand, weil es zu wenig Pflegerinnen und Pfleger gibt. Die lebensrettenden Maschinen, schreibt er weiter, zum Beispiel zur Beatmung, die sind zwar da, aber das Personal fehlt. Sprechen wir drüber mit der Krankenpflegerin Janine Sturm aus Berlin. Grüß dich, Janine.
Hallo, guten Tag.
Wie siehst du es? Der Krankenpfleger Alexander Jorde, habe ich ja gerade gesagt, sagt, das Gesundheitssystem ist schön und gut aufgestellt, aber es fehlt an Personal. Was ist deine Erfahrung?
Ja, also diese Einschätzung würde ich teilen. Und da im Prinzip schon ganz klar zu sagen ist, dass die Qualität, die wir auch leisten können, mit unserem wenigen Personal zunehmend abnimmt. Und so ein Ereignis wie so eine Epidemie zeigt uns jetzt einfach nur auf besonders dramatische und schnelle Art und Weise nochmal, wo wir hinlaufen gerade, wo es sich sowieso hinentwickelt.
Wenn ich das richtig weiß, Janine, dann hast du bisher noch keinen Corona-Patienten gehabt. Wird vielleicht kommen. Bist du da ganz entspannt mit dieser Situation oder hast du da Sorge?
Also ich habe prinzipiell erstmal keine Angst davor, Corona-Patienten zu versorgen. Das ist eben, also der Umgang mit Infektionskrankheiten und die Versorgung dieser Patienten gehört zu meiner Ausbildung dazu. Das alleine löst bei mir jetzt keine Angst aus. Aber in Anbetracht dieser ganzen Situation, wie wir sie jetzt haben, steigt doch Frust und Angst auch jetzt bei mir schon, ohne einen Corona-Patienten tatsächlich betreut zu haben, merke ich natürlich, dass Material knapp wird, dass das Personal irgendwie umverschoben wird und dann an anderen Ecken natürlich dann umso mehr fehlt. Und man sieht einfach ganz eindeutig, dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Also ich habe nicht Angst davor, diese Patienten zu betreuen, nur die Bedingungen, in denen ich es tun soll, sind einfach, machen eine qualitative Versorgung nicht möglich. Und wenn mir sogar das Schutzmaterial fehlt, dann kann ich mich selbst eben nicht schützen, kann aber auch all meine Angehörigen oder mein eigenes Umfeld und Kollegen nicht schützen. Und das ist natürlich eine Situation, die doch auch Frust und Ärger bei einem auslöst. Ja,
beunruhigend natürlich, wenn man nicht Atemschutzmasken oder andere Schutzkleidung zur Genüge hat.
Oder ganz zu schweigen von dem Personal, um dann eben auch die Patienten tatsächlich vernünftig versorgen zu können. Also neben der Sorge, vielleicht sich anzustecken oder das Umfeld zu gefährden, ist ja eigentlich auch noch die Sorge, überhaupt meine Patienten nicht zu gefährden, weil ich schlicht nicht genug Zeit habe, wie man das immer so schön einfach ausdrückt. Ja.
Was würde dir denn helfen? Was würdest du sagen, wie könnte man die Situation für Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland verbessern?
Meiner Meinung nach muss eben geschaut werden, was ist an Bedarf da? Also so wie geschaut werden, was für Fälle werden betreut, wie sieht es demografisch aus, wie sieht es infrastrukturell aus, also auch auf dem Land oder in der Stadt Unterschiede, was ist tatsächlich an Betten und Fachrichtungen und Kapazität und Personal nötig, um eben die Gesellschaft, die Gesundheitsversorgung abdecken zu können. Und dann muss eben das auch tatsächlich kostenmäßig gedeckt werden. Ja, also wir haben ja nicht mal, wir wissen ja nicht mal, wie viel Pflegepersonal ist denn tatsächlich erforderlich. Das heißt, es gibt natürlich Fachgesellschaften, die anhand von Studien sagen, dass eben in ihren gewissen Bereichen für entsprechend von der Intensität oder der Anforderung der Patienten eben so und so viel Personal erforderlich ist. Es gibt natürlich auch Studien, dass wenn weniger Personal ist, auch das Risiko zu Komplikationen oder sogar die Sterberate steigt. Aber es gibt auch Bemessungssysteme, die das dann sozusagen umsetzen, also bei dem und dem Patient dann solch ein Patientengut, dann solch ein Schlüssel. Wir wenden das alles aber nicht an. Das heißt, das Einzige, was wir zurzeit anwenden, sind marktwirtschaftliche Regeln. Ich bin der Meinung, es muss einfach erhoben werden, was gebraucht wird, und dieser Bedarf muss dann tatsächlich auch finanziell übernommen werden.
Janine Sturm, Krankenpflegerin aus Berlin, lieben Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In fast allen Bundesländern, da müssen die Clubs wegen Coronavirus schließen, ist natürlich misslich. Genauso die Bars, Veranstaltungen sind abgesagt. Viele, wenn möglich, soll man auch nicht mehr in großen Gruppen sich treffen, in geschlossenen Räumen sich aufhalten. Bedeutet natürlich auch für viele von uns ja, was mache ich denn eigentlich jetzt am Wochenende? Wo gehe ich da hin? Bitte keine Corona-Partys feiern, das haben wir heute vom Robert-Koch-Institut gehört. Das ist auch untersagt. Und für viele Betreiberinnen und Eigentümer von Kneipen, Cafés, Clubs ist es natürlich auch eine schwierige Situation, eine echte Existenznot. Ihre Verdienste fallen nämlich teilweise auf Null, Miete und so weiter müssen nämlich auch in Corona-Zeiten bezahlt werden. Welche Hilfen es für solche Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer gibt, sprechen wir drüber mit Josefine Schulz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Josefine, du hast dir das angeschaut. Welche Hilfen gibt es denn jetzt?
Also die Bundesregierung, die hat ja jetzt quasi im Superschnelldurchlauf ein Hilfspaket für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Und da sind so grob drei Bereiche, also drei verschiedene Hilfen dabei. Zum einen wird es einfacher, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen für Unternehmer. Das heißt, wenn keine Arbeit zu tun ist für die Mitarbeiter oder nicht genug, dann übernimmt die Arbeitsagentur den Großteil des Lohns. Dann hat die Bundesregierung ja noch versprochen, sie würde unbegrenzt Kredite zur Verfügung stellen. Das heißt, öffentliche Investitionsbanken, da kann man dann den Überbrückungskredit beantragen, als zum Beispiel Clubbetreiber. Und das Dritte ist, dass die Unternehmer bei Steuern entlastet werden sollen. Also, dass man zum Beispiel so Steuerzahlungen einfach mal verschieben kann für eine Weile.
Und hilft das den kleinen Unternehmern, den Clubbesitzern, den Barbesitzerinnen?
Na, das kommt dann halt sehr auf den konkreten Fall an, weil manche kleine Bars oder Clubs, die haben ja jetzt gar nicht den riesen Mitarbeiterstamm. Da hilft dann auch das Kurzarbeitergeld wenig. Da ist das Problem dann vielleicht eher, dass die Miete jetzt nicht bezahlt werden kann. Aber ich habe vorhin auch nochmal mit Lutz Leixenring von der Berliner Clubkommission, das ist die Interessenvertretung der Berliner Clubszene, gesprochen. Und der hat eben auch nochmal gesagt, dass die Berliner Clublandschaft sehr vielfältig ist.
Wir haben natürlich aber auch Clubs mit teilweise 30 oder 50, manchmal sogar wie beim Berghain 350 festangestellten Mitarbeitern. Und da jetzt zu schauen, ob man auch Kurzarbeit reduzieren kann, ob man irgendwie Lohnnebenkosten stunden kann, das sind alles Themen, die jetzt gerade sehr relevant sind für die Clubs, um einfach die Liquidität aufrechtzuerhalten.
Genau, und jetzt Stichwort Liquidität, da sind natürlich diese Kredite eine ganz wichtige Möglichkeit, die man jetzt eben auch wesentlich leichter bekommen soll. Und da empfiehlt Ulrike Regele von der IHK.
Antrag stellen bei der Bank, da gibt es die Links bei uns auf der Website oder auch direkt einfach nochmal mit der IHK sprechen. Die Kollegen sind vor Ort, die sind zwar auch alle im Dauereinsatz und beraten sozusagen die Betriebe im Minutentakt, die können aber auch nochmal ganz genau sagen, wie das funktioniert. Es ist zugesagt worden, dass es schnell geht. Wir können das jetzt aber auch noch nicht sagen, wie es tatsächlich in der Praxis funktioniert. Wir haben die Situation ja jetzt nun wirklich erst ein paar Tage.
Genau, und sie empfiehlt aber eben auch, dass man sich nicht nur auf die staatlichen Hilfsangebote verlässt, sondern auch selbst aktiv wird.
Wie soll das gehen? Wie kann man sich denn da bitteschön selbst helfen?
Na, zum Beispiel, wenn man jetzt in der Regel ja wahrscheinlich Mieter ist, also man hat irgendwie einen Laden für seine Bar gemietet, dann sollte man erstmal den Vermieter anrufen und gucken, ob sich da irgendwie einvernehmlich eine Lösung finden lässt, dass man die Miete vielleicht aussetzt, später in Raten zahlt oder so. Und Ulrike Regele von der IHK, die hat auch noch ein paar weitere Tipps.
Kann ich vielleicht mit meinen Stammkunden wieder zu ermutigen, mal schon einen Gutschein zu kaufen, damit dann nachher, wenn es weitergeht, den können sie dann einlösen. Aber ich habe jetzt ein bisschen Liquidität gesichert. Kann ich im Restaurantbereich aufs Thema Bringdienst umstellen?
Die Clubkommission in Berlin, die ist zum Beispiel schon ein bisschen aktiv geworden.
Wir starten gerade ein eigenes Spendenprogramm, wo sich auch alle Clubs solidarisch beteiligen. Die Großen wie auch eben die Kleinen.
Das heißt, man hofft da jetzt auch einfach auf Solidarität untereinander und eben auch ein bisschen darauf, dass die Stammgäste sich jetzt mal revanchieren.
Können denn die Clubs und Bars denn noch mit was rechnen? Also kann da noch eine Hilfe in Zukunft kommen?
Also es laufen auf allen möglichen Ebenen noch Gespräche. Die Berliner Clubkommission, die hat zum Beispiel gesagt, dass sie einen guten Draht zum Berliner Senat hat und dass sie sich da schon noch weiteres erhofft. Das Land Berlin hat angekündigt, dass man jetzt Anfang dieser Woche noch einen extra Liquiditätsfonds auflegen will. Und auch in anderen Bundesländern, da gibt es ja immer noch mal eigene Länderfördertöpfe, also landeseigene Investitionsbanken zum Beispiel. Da muss man sich dann einfach vor Ort informieren, also zum Beispiel bei der jeweiligen IHK. Aber es wird auf jeden Fall auch noch mehr gefordert, gerade eben für die Kleinstunternehmer und Soloselbstständigen. Also zum Beispiel Ulrike Bentele, die sagt:
Ansonsten sind wir ja noch dabei, auch von der Bundesregierung zu fordern, dass wir einen Notfallfonds eben genau für diese Gruppe kriegen, weil die extrem betroffen ist und da der Umsatz tatsächlich einfach auf Null fällt.
Ja, sowas Ähnliches hat jetzt zum Beispiel auch die FDP gefordert für Selbstständige, dass man da ganz unbürokratisch Soforthilfen auszahlt, weil es eben die Leute sind, die sonst echt in eine existenzielle Krise geraten können.
Josephine Schulz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team über die Hilfen, die Kneipen, Cafés und Clubs jetzt in Corona-Zeiten bekommen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen nach Syrien, genauer gesagt in die Region Idlib im Nordwesten. Das letzte große Gebiet, das von Aufständischen dort gehalten wird. Und dort stehen sich nicht nur Aufständische und Regierungstruppen gegenüber, sondern auf Seiten der Aufständischen eben die Türkei und auf Seiten der syrischen Regierung Russland. Seit dem 5. März gilt dort eine Waffenruhe und die Türkei und Russland führen gemeinsame Patrouillen durch. Jetzt ist aber zu hören, dass die wegen Protesten und brennenden Reifen vorzeitig beendet wurden. Sprechen wir drüber mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Warum hat die erste gemeinsame Kontrolle von Russland und der Türkei nicht geklappt?
Ja, tatsächlich haben die versucht, zusammen loszufahren, türkische und russische Soldaten, und wurden dann gestoppt von Anwohnern mit brennenden Reifen. Die russische Seite spricht von Rebellen, die dann Frauen und Kinder als Schutzschilde genommen hätten. Das ist deren Version, aber Bürgerjournalisten vor Ort sagen, das waren einfach wütende Anwohner, die ganz klar sagen, russische Truppen, das sind Besatzungstruppen, die haben die natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten als Kriegsverbrecher wahrgenommen, weil es war ja vor allem die russische Luftwaffe, die diese Gebiete immer wieder bombardiert hat. Und deswegen wollen sie eigentlich nicht, dass russische Soldaten da nun irgendetwas schützen. Und hinzu kommt, dass diese M4-Autobahn, die ist ja ganz wichtig, weil die läuft im Grunde von der syrischen Küste bis zum Irak rüber, also einmal quer durch Nordsyrien hinüber. Und diese M4 liegt eigentlich noch total im Oppositionsgebiet drin. Das heißt, wenn jetzt Russland da patrouilliert, dann denken die Menschen, die da wohnen, na ja, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass das syrische Regime auch diese ganzen Gebiete südlich der M4 weiter erobert und dann womöglich auch noch die M4. Und das wollen die natürlich verhindern.
Können wir noch mal ganz kurz die Hintergründe erklären, warum die Türkei und Russland dort gemeinsam patrouillieren?
Ja, es gab einen Waffenstillstand, der einigermaßen hält. Und im Zuge dieses Waffenstillstandes hatte man sich verabredet, dass eine Sicherheitszone, ein Korridor geschaffen wird entlang dieser M4, 6 Kilometer nördlich, 6 Kilometer südlich. Die Türkei sollte für den nördlichen Teil der M4 sorgen und die russischen Truppen eben auf der südlichen Seite dieser M4 patrouillieren. Und die Idee ist einfach, dass man sozusagen diese Luftangriffe erstmal stoppt. Das hat ja auch funktioniert. Und dass nun die beiden Mächte, die dort militärisch auch engagiert sind, das Ganze irgendwie deeskalieren, was eine problematische Idee ist, denn sowohl die Türkei als auch Russland verfolgen da einfach nur eigene Interessen und sind eigentlich gar nicht geeignet, da unbedingt Sicherheit herzustellen, und das betrachten eben die Menschen vor Ort auch durchaus kritisch.
Das heißt, ich höre so raus, dass diese Vereinbarung recht fragil ist?
Ja, die Waffenruhe hat zumindest dazu beigetragen, dass diese Luftangriffe deutlich zurückgegangen sind. Also es gibt gerade keine massiven Angriffe mehr auf zivile Infrastruktur, auf Wohngebiete. Das war ja ganz furchtbar in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Es gibt immer noch Artilleriebeschuss durch das Regime hier und dort. Es wurde auch ein russischer Helikopter gesichtet in den letzten Tagen. Aber diese massiven Luftangriffe sind zurückgegangen. Und das ist eigentlich die gute Nachricht für die Region.
Was könnte denn in dieser Region eine Dauerlösung sein?
Wichtig wäre eigentlich, dass die UN, die Vereinten Nationen, dort für eine Dauerlösung sorgen. Denn wie gesagt, sind Russland und die Türkei eigentlich gar nicht geeignet, dort irgendeine Form von Sicherheit herzustellen, weil ihnen gar nicht vertraut wird als aktiven Kriegsparteien. Es müsste eigentlich eine entmilitarisierte Zone entstehen. Jetzt nördlich von dieser M4-Autobahn, dass die UN per Resolution des Weltsicherheitsrates beschließt, wir schicken dort UN-Truppen, internationale Truppen hin. Die entwaffnen sowohl die islamistischen und dschihadistischen Milizen und die sorgen auch dafür, dass eben könnten weder Russland noch die Türkei dort einfach ihre eigenen Interessen verfolgen und schützen vor allem die Zivilisten, die ja dort immer noch ausharren und die ja auch keiner aufnehmen möchte, weder die Türkei noch die Europäische Union.
Vor genau 9 Jahren ging der Konflikt in Syrien los. Am 15. März 2011 sind in der Hauptstadt Damaskus erstmals Menschen zu Protesten gegen den Präsidenten Bashar al-Assad auf die Straße gegangen. Daraus entwickelte sich dann ein Bürgerkrieg. Informationen und Einzelheiten waren das dazu von der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gucken uns eine Nachricht an, die sehr spannend ist. Jetzt in Corona-Zeiten sind ja viele von uns zu Hause, kochen Kaffee und merken, Mensch, das ist aber wirklich viel Kaffeesatz, der da so anfällt. Und der ist eigentlich zu schade, um ihn wegzuschmeißen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also im Kaffeebrot stecken eine ganze Reihe interessanter Stoffe drin. Und die rauszuholen und weiter zu nutzen, daran forscht das Team um Chemikerin Inna Breetz vom Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik. Und es lohnt sich auch deswegen, weil nach Angaben des Fraunhofer Instituts allein in der EU etwa 1 Million Tonnen Kaffeebrot pro Jahr anfallen.
Und gibt es da jetzt Sammelboxen, in die ich meinen Kaffeebrot kippen kann für die Forschung?
Ja, das wäre schön, ne? Aber also die nutzen gesammelten Kaffeebrüt aus Gastronomie und Gewerbe. Denn zum Beispiel auch für 1 Kilo löslichen Kaffee, da entstehen in der Produktion 2 Kilo Kaffeebrüt. Aber aus Privathaushalten wollen sie den nicht. Das gäbe nämlich beim Sammeln wirklich ziemlich große Schimmelprobleme. Da braucht es einfach eine Weile, bis was zusammenkommt. Ich habe heute aus Spaß mal meinen eigenen Kaffeebrüt des Tages gesammelt und gewogen. Das waren so 120 Gramm feuchter Kaffeebrüt, also nicht mal 1 Kilo in der Woche. Und das bringt es wirklich nicht für einen industriellen Maßstab, den die Forschenden ja anstreben.
Was wollen die denn mit dem ganzen Kaffeesatz machen eigentlich?
Also die trennen zum Beispiel das Kaffeeöl vom restlichen Kaffeesatz. Das Kaffeeöl wird dann weiterverarbeitet, also nicht als Lebensmittel oder so, sondern es könnte zum Beispiel als alternativer Weichmacher in der Kunststoffproduktion eingesetzt werden. Und im restlichen entölten Kaffeebrüt, da steckt auch noch jede Menge Zeug drin, etwa Zellulose, die lässt sich möglicherweise in der Papier- und Kartonproduktion verwenden, aber eben auch noch so Sachen, organische Verbindungen wie Glycerin, Fettsäuren, Mehrfachzucker, Aromastoffe, sowas.
Das klingt aber nach einem ordentlichen Aufwand, um das da rauszuholen, oder?
Ja, das stimmt. Da müsste man wahrscheinlich auch genau drauf gucken, wie viel Energie du zum Beispiel brauchst oder welche Stoffe du noch brauchst, um zum Beispiel Zellulose vom Kaffeebrüt in Papier umzuwandeln, wo ja der Markt an Altpapier schon total überquillt. Aber auch dafür ist das Projekt da, zu schauen, lohnt sich der Aufwand eigentlich.
Wie ich dich kenne, Verena, schüttest du den Kaffeesatz natürlich nicht in Restmüll, oder?
Natürlich nicht. Also ich sammle den tatsächlich in einer extra Schale, damit der schön trocknet und tue ihn erst dann in meinen Biomülleimer, damit er eben nicht so fies durchweicht und schimmelt.
Und dann auf den Kompost oder was passiert
ja,
dann?
Ja, wenn ich einen hätte, ne, und einen Garten und so, habe ich aber nicht. Aber klar, Kaffeebrüt ist ein beliebter Dünger, zum Beispiel bei Menschen mit Kleingarten. Und fast so beliebt, würde ich mal sagen, wie Pferdäpfel.
Jetzt geht's wieder in die Verena von Karls Ecke. Das ist schön, die ganzen Details klären wir bestimmt mal an anderer Stelle. Du mach dir kurz einen Kaffee und dann auf später.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.